Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Actionfilms Ballerina, dem ersten Spin-off oder Kino-Spin-off der John Wick-Reihe. Ich habe heute einen überteuerten Softdrink gekauft, einen Softdrink einer bekannten deutschen Süßwarenmarke, und den habe ich auch nur gekauft, weil er, naja, diese Marke hat sich damit einen Namen gemacht, weil sie mit der Geschmacksrichtung sauer unglaublich populär geworden ist, und ich bin dumm und kauf einfach alles, was bunt ist. Warum sage ich das? Einfach um ein bisschen Smalltalk zu machen, um mir gut reinzugleiten in die Besprechung. Und keine Angst, ich bin heute nicht alleine, das wäre dann komplett weird. Außerdem noch dabei ist der Mann, der mir gesagt hat, bevor die Mission Impossible-Reihe enttäuschend wird, ja, wird er zum Großwildjäger. Seit 3 Wochen hat er eine solide Großkaliber-Waffensammlung mit 400 Stück. Hallo Johannes.
Prima Ballerina, oh. Kleine Porzellanfigur, warum bist du allein? Stammt aus dem wunderschönen Song Prima Ballerina von 1969.
Oha. Wir sollten dazu sagen, dass wir das kurz vom ESC aufnehmen, und Johannes scheint ESC-Fan zu sein, deswegen ist er gerade musikalisch eingestellt.
Ich kann auch noch ein Zitat daraus vortragen, wenn das erwünscht ist.
Ja, warte, hatte du da Antwort, eine Pistole. Sie hingegen mag Action, dachte aber, die Ballerina wäre eine Verfilmung eines verschollenen Astrid Lindgren-Skripts. Trotzdem freue ich mich sehr, dass sie da ist. Hallo, Sam.
Hallo, 0 Punkte aus Bosnien an Stu und 15 Punkte an Johannes.
Oh. Okay, die Lager sind klar verteilt. Ich kann damit leben, aber gut. Ihr Lieben, wir konnten uns Ballerina bereits angucken. Wie gesagt, das erste Kino-Spin-off der John Wick-Reihe. Und der Film hat eine, ich möchte sagen, ja, interessante Vergangenheit hinter sich. Er sollte nämlich schon vor über einem Jahr erscheinen. Dann gab es aber Gerüchte, dass wohl Chad Stahelski nicht zufrieden war mit dem Ergebnis. Lieber Johannes, kannst du den werten Hörern mal kurz erklären, wer ist denn dieser Chad Stahelski eigentlich?
Chad Stahelski ist der beste zeitgenössische Actionregisseur, den wir haben. Punkt. Aber wer ist er natürlich sonst noch? Chad Stahelski hat zusammen mit David Leitch die John Wick-Reihe quasi erschaffen. Die haben beide im ersten Teil Regie geführt, und Chad Stahelski hat dann weiter in den weiteren Filmen Regie geführt, während David Leitch irgendwo anders gelandet ist und das keine Person mehr interessiert. Die waren beide Jahre oder Jahrzehnte Stuntman und Stuntchoreografen und haben jetzt irgendwann gedacht, wir wechseln in die Regie, wie das dann nach ihnen ja auch einige weitere gemacht haben, wie J.J. Perry, der zuletzt mit Killer's Game auf Prime Video zu finden ist. Und genau, Chad Stahelski wurde dann, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr von Lionsgate, die ja das Produktionsstudio hinter John Wick sind, quasi so als Head of John Wick auserkoren. Also vorher war er in Anführungszeichen nur der Regisseur der Reihe, und jetzt ist er, keine Ahnung, das, was Kathleen Kennedy für Star Wars ist oder so, für Lucas. Also er ist der, er darf alles kontrollieren, und ist, glaube ich, gut so, vielleicht.
Die Regie bei From the World of John Wick Ballerina, und damit hätte man den ganzen Namen einmal genannt, damit wäre es das auch gewesen, jetzt sagen wir noch Ballerina, führt offiziell Len Wiseman. Der ist bekannt geworden dadurch, dass er die Underworld-Reihe erschaffen hat, auch die ersten beiden inszeniert hat, hat den 4. Stirb langsam inszeniert, das Total Recall Remake, galt lange Zeit so als, ja doch, großer Regisseur für die Hollywood-Studios, der so Auftragsarbeit gemacht hat, dann war es lange still, und ganz böse Zungen sagen, dass er einfach nicht fähig dazu war, Action so zu inszenieren, dass Chad Stahelski damit zufrieden ist. Und noch bösere Stimmen sagen, hey, die haben echt richtig viel nachgedreht, und zwar kein anderer als Chad Stahelski selbst. Ich kann das nicht beurteilen, ich war nicht live dabei. Ich kann so viel schon mal vorweg sagen, was die Action angeht. Es sieht sehr nach Chad Stahelski aus. Kurze Frage in die Runde, findet ihr auch, dass es Chad Stahelski aussieht?
Ja, Sam? Schon. Also, es reiht sich auf jeden Fall sehr gut ein in diese Reihe. Es ist nicht, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwas ganz anderes sehen und da nur ein John Wick-Stempel drauf gemacht wurde. Das hatte ich auf keinen Fall.
Wie ist es bei dir, Johannes?
dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist wieder furiose Action, die mal mehr, mal weniger geschnitten ist, aber sehr choreografiert, sehr kreativ umgesetzt, wie wir es auch aus der Reihe kennen.
Wir werden uns gleich noch ausgiebig über die Action unterhalten, weil worüber soll man sonst reden? Wir müssen aber natürlich auch über das John Wick-Franchise an sich reden. Der vierte Teil markierte ja den bisherigen Endpunkt, aber es wird ja jetzt schon irgendwie an einem fünften Teil gearbeitet, der aber ganz anders sein soll und irgendwie ist es ja egal. Es wird weitergehen definitiv, dafür war der vierte Teil zu gut, zu erfolgreich, zu beliebt. Es gab ja aber auch noch diese Prime-Serie Continental. Ich hoffe, ich werde jetzt mich nicht unbeliebt machen, aber ich fand die ganz, ganz langweilig und ganz, ganz öde. Sam, hast du sie gesehen und ja, hat sie dir gefallen?
Ich habe tatsächlich nur die erste Hälfte der ersten Folge gesehen und habe nicht weitergeguckt. Ich wollte weiterschauen, aber ich bin nicht dazu gekommen.
Okay.
Ich habe reingeschaut und an dem Tag habe ich es einfach nicht gefühlt und dachte mir, boah, heute ist es nicht das Richtige. Und normalerweise mag ich sowas. Ich mag auch das Setting total und ich liebe dieses ganze, ja, Auftragskiller-Setting mit diesen Hotels und allem drum und dran. Aber an dem Tag irgendwie, nee. Und ich habe leider noch nicht die Zeit gefunden. Aber ich wollte es jetzt tatsächlich nachholen nochmal.
Okay, dann frage ich mal den Mann, der für Ballerina extra ein Hotelzimmer gebucht hat. Ich weiß nicht, wie viele Goldmünzen er dafür auf den Tresen gelegt hat. Aber Johannes, hast du diese Prime-Serie gesehen, Continental?
Ich habe die natürlich gesehen. Ich habe mich auch riesig drauf gefreut und wurde dann bitterlich enttäuscht, weil die Serie ist in meinen Augen wirklich gar nichts. Weil man irgendwie auf die Idee gekommen ist, zu sagen, man möchte eine Geschichte erzählen und breitet die dann auf mehrere Folgen aus. Und so sehr ich die John Wick-Reihe liebe, die Geschichte ist jetzt nicht das, warum ich das gucke. Und die Action in dieser Continental-Serie ist ein Witz. Also die haben ja zumindest mit dem Regisseur, mit einem der beiden Regisseure von The Book of Eli eigentlich eine interessante Wahl getroffen. Aber abgesehen von, ich glaube, in der ersten Folge gibt es so eine Treppenschießerei, Schlägerei. Mhm. Die war nett. Aber die war, also es war die schlechteste Action im John Wick-Franchise. Und das war desaströs. Braucht man nicht mehr drüber reden.
Jetzt also Ballerina und diesmal steht nicht Keanu Reeves im Zentrum, keine Sorge, der macht Gastauftritte, aber dafür haben wir jetzt Anna de Armas zuletzt gesehen in Ron Howards leider untergegangenen Eden. Es gibt ja irgendwie so einen gewissen, ich möchte sagen, Hype um Anna de Armas oder es gab ihn zumindest. Ich habe so das Gefühl, vor 2-3 Jahren waren alle ganz versessen auf Anna de Armas. Ich fand sie darstellerisch nie richtig verkehrt. Man kann, glaube ich, schon sagen, Ballerina ist jetzt nicht der Film, der irgendeine Art von darstellerischer Höchstleistung aus einem herauskitzelt. Aber ich fand sie als titelgebende Ballerina schon ganz gut. Und bevor ich jetzt die Frage weitergebe, wie ihr sie fandet, Schande über meine Haut, ich habe natürlich komplett vergessen, euch zu erklären, worum es in Ballerina geht. Es geht um ein kleines Mädchen, die möchte den Tod ihres Vaters rächen und sie ist Auftragskillerin im John Wick-Universum. Synopsis beendet. Also, Sam, Anna de Armas, wie hat sie dir als titelgebende Ballerina gefallen?
Soweit eigentlich ganz gut. Ich bin da ohne große Erwartungen reingegangen oder beziehungsweise eher mit einem, ich bin mir nicht sicher, ob es mir gefallen wird, Feeling, aber ich kam sehr positiv überrascht raus und sie hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, was mir fehlte, ich weiß nicht, wenn ich so an Actionfilme denke, dann ist das für mich auch immer so ein bisschen mit so einer Präsenz verbunden. Keine Ahnung, wie ich es euch beschreiben soll. Es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen picky. John Wick hat halt seinen Anzug. Dann hast du, keine Ahnung, die Expendables mit ihren Klamotten. Und sie hat irgendwie für mich noch nicht so eine eigene Identität. Sie ist da aus diesem Ruska-Roma raus und rennt mit diesem etwas zu großen Sakko rum. Und ich habe irgendwie, nee, wisst ihr, am besten kannst du es beschreiben, nächste Gamescom, alle rennen als John Wick rum. Nächste Gamescom, alle rennen als, keine Ahnung was, rum in ihren Cosplays. Und es fehlte mir irgendwie so ein bisschen so dieses, wer ist sie und was macht sie aus, was zeichnet sie aus? Aber vielleicht erfahren wir das ja irgendwann mal. Vielleicht baut man dann
meinst du das
so in diese Richtung.
Das klang jetzt mehr, dass dir so ein physisches, ein Outfit-Merkmal fehlt. So ein bisschen wie Unterhemd von Bruce Willis in Stirb langsam.
Ja, irgendwie
der ja auch
fehlt
jeden
mir
Teil.
Fehlte mir noch so ein Merkmal. Also jetzt, normalerweise bin ich nicht so der optische Mensch, was das angeht. Aber ich dachte mir, irgendwie fehlt mir so ihre, in Anführungszeichen, Rüstung, die sie hat, wo man dann erkennt, ach, sie ist es. Sie hat so ihr Signature-Ding, ne? Ja. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber das fand ich jetzt nicht schlimm. Es war okay. Ich kam nur raus und dachte mir, irgendwie fehlt mir noch so ein bisschen sowas. Ach, wie cool. So, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist schwierig zu beschreiben.
Sam hätte sich halt gewünscht, dass sie die ganze Zeit in so einem Tütü rumläuft.
Nein, habe ich ja. gar nicht.
Ja, ich habe ja mit der Sam den Film zusammen sehen können und die saß neben mir, hat die ganze Zeit geschrien, zieh das verdammte Tütü an. Du bist eine Ballerina.
Wo sind die Schuhe?
Genau.
Weiter auf Zehenspitzen.
Wobei man sie ja ganz kurz auch als Ballerina auch wirklich sieht.
Ja, das stimmt.
Ich würde sogar sagen, dass die brutalste Szene für mich gar nicht die Action waren, sondern diese Tanzszene, wo man sieht, wie die versucht, die Pirouette zu drehen. Das fand ich irgendwie echt, das hat mich so ein bisschen an die Akte Stepsis erinnert, der übrigens genau wie Ballerina auch am 5.6. in den deutschen Kinos startet. Johannes, wie hat dir Ana de Armas gefallen?
Sie hat mir gut gefallen. Die hat ja schon im letzten oder vorletzten James Bond, ich weiß es nicht, das ist bei mir verschwommen. Sie hatte einen Auftritt in einem der James Bond Filme ganz kurz, wo sie ziemlich cool war. Also Action kann die Dame und das zeigt sie, finde ich, hier auch nochmal. Sie hat die nötige Physis, sie hat offensichtlich trainiert und wenn da Stunt-Doubles eingesetzt wurden, dann haben die das sehr gut gemacht, weil ich habe das nicht wirklich gemerkt. Das hat Laune gemacht. Ihre Rolle ist halt zweckmäßig, wie du sagst. Sie ist halt auf Rachefeldzug und das reicht doch. Also es ist sehr dieses typische, eine junge Dame kommt in eine Organisation und wird dann zur Tough Killerin, was wir auch schon in sehr, sehr vielen Filmen gesehen haben, zum Beispiel im sehr schönen südkoreanischen The Villainess, der sehr zu empfehlen ist.
Ja. Also ich muss auch sagen, sie macht das wirklich gut. Stimmt, ich hatte komplett vergessen, dass sie in einem James Bond dabei war und da hat sie mir auch gut gefallen. Ich kann verstehen, was Sam meint. Also es fehlt dir noch so ein bisschen, dass das so eine Art Aushängeschild, so eine Art Markenzeichen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz fair sagen, sie ist halt aktuell in einem für sie noch fremden Franchise. Ist ja extra noch nur in the world from John Wick. Also John Wick ist ja wirklich trotz allem immer irgendwie präsent, ne? Und da kommen wir auch zu einem Punkt, den ich nicht mochte. Und ich weiß, ich werde jetzt wirklich viele Fans vergrätzen. Das ist kein großer Spoiler, das wurde im Vorfeld schon ganz klar kommuniziert. Keanu Reeves hat Auftritte, und zwar zwei Stück. Der erste ist ganz gut dafür, um zu verorten, wo in welcher Zeit genau dieser Film spielt, nämlich während des dritten John Wick-Films. Und ist mehr so kein kleiner Gag, aber der ist okay. Und am Ende darf er dann nochmal ein bisschen rumballern. Und ich fand's total schade, weil ich finde, wenn du halt einen John Wick, der so präsent und so wichtig, ja, ist und so prominent, also wirklich so groß auch ist, da reinsetzt, du ziehst sofort die ganze Aufmerksamkeit auf ihn. Und das finde ich unfair der Figur der Ballerina, also der Eve heißt sie, gegenüber. Weil die gibt sich wirklich Mühe und die Macher geben sich da auch Mühe. Und ich fand's irgendwie, ich kann's aus einer marketingtechnischen Sicht komplett nachvollziehen, dass der John Wick drin ist, weil damit kriegst du die Leute natürlich ins Kino, ja. Aber gerade so im Finale hätte ich mir gewünscht, dass der Film darauf verzichtet und sie wirklich nur die Ballerina im Fokus hat. Deswegen war ich davon ein bisschen enttäuscht. Es hat den Film jetzt nicht zerstört für mich, aber ich merkte so, als ich das gesehen habe, so auch Leute, das ist so sehr billiger, sehr einfacher und für mich auch sehr verzichtbarer Fanservice. Johannes, blutet dir gerade das Herz als John Wick-Film oder verstehst du im Groben, was ich meine?
Nö, mir geht's ganz genauso. Ich würde sogar sagen, dass diese Szenen mit Keanu Reeves zum Schwächsten des Films gehören. Nicht, dass sie nicht geil sind, weil sie sind geil, weil Keanu Reeves als John Wick ist einfach geil und liefert auch wieder ab. Aber ich bin bei dir, das tut dem Film nicht gut, das tut der Hauptfigur nicht gut und hätte es auch einfach nicht gebraucht. Also man hätte John Wick auch einfach im Finale durch eine andere Figur, ich spoiler jetzt nicht welche, ersetzen können. Aber es gibt im Film noch eine andere weibliche Figur, die man easy einfach dafür hätte nutzen können, wurde aber leider nicht gemacht. Aber auch da, das schmälert das den Film für mich nicht. Es ist auch einfach sowas wie, hätte ich nicht gebraucht, aber es ist natürlich auch cool, ihn zu sehen. Punkt.
Sam.
Ich glaube, um diese Frage beantworten zu können, ich würde gerne wissen, wollen Sie mit ihr weitermachen? Also kriegen wir noch mehr Filme mit ihr oder war das jetzt nur so ein Standalone-Ding und fertig? Weil dann würde ich zum Beispiel meine Kritik mit dem Signature-Item, so nenne ich es jetzt einfach mal, zurücknehmen und sagen, hey, wenn es nur ein Film war, ist okay. Aber ich würde jetzt ungern noch einen nächsten Film sehen und dann nochmal irgendwas mit John Wick oder nochmal, also dass so Figuren wie Winston auftauchen oder so. Das ergibt total Sinn in dieser Welt, ne? Die sind da fest verankert, die haben da ihre Aufgaben und das ist auch alles cool. Aber Man freut sich, Keanu Reeves zu sehen, aber er nimmt, wie ihr schon sagt, sehr viel Präsenz für sich ein und die Szene ist dann komplett bei ihm. So, und dann will man natürlich wissen, warum entscheidet er sich so? Warum macht er das? Wieso ist er jetzt da? Und ne, warum tut er das, was er tut? Und ja, man macht sich dann wieder mehr Gedanken um ihn und seine Art und Weise als um sie. Und das hat mich sehr auch abgelenkt. Es hat mich jetzt nicht so arg gestört, aber hätte er gefehlt, hätte er mir nicht gefehlt. Hm. Ihr versteht, was ich meine.
Ja, also ich, wenn du natürlich so richtig, richtig harter Keanu Reeves-Fan bist, dann ist es, glaube ich, echt schön. Aber ja, ich muss halt sagen, ich finde, die eine Action-Szene, die hat, die ist okay. Die ist aber, ich finde schon, man merkt schon, dass sie da nicht die Zeit hatten, die sie sonst haben, wenn sie mit ihm drehen. Also das wirkt schon alles arg gerusht, trotzdem von der Qualität her echt gut. Aber ja, es ist so Fanservice. Also wie gesagt, wenn ihr das toll findet, ich kann es verstehen. Ich für meinen Teil fand's schon ärgerlich, ist jetzt auch zu krass gesagt, aber irgendwie so, ja, komm, es muss nicht sein. Was hingegen sein muss, ist ein Geständnis meinerseits jetzt. Ich sagte ja zu Beginn des Podcasts, dass dieser Film eine sehr bewegte Vergangenheit hat. Und ich will auch ehrlicherweise sagen, als es am Anfang hieß, Len Wiseman dreht einen Spin-off für John Wick, dachte ich mir so, nein, will ich nicht. Dann kamen diese Reshoots und wir sagten zu Beginn ja auch, dass wir allesamt so das Gefühl haben, dass der Chad Stahelski da ordentlich nachgedreht hat. Und ich kenne das Original nicht, also die erste Fassung, die sie abgedreht haben. Deswegen war meine Befürchtung sehr groß, dass mir der Film nicht gefällt. Ich hatte heute im Kino echt eine Menge Spaß. Ich war wirklich sehr angetan von Ballerina. Der erreicht nicht die, ich nenne es mal, künstlerische Integrität des dritten oder vierten John Wicks, ganz und gar nicht. Aber jede Action-Szene hat Spaß gemacht. In jeder Action-Szene habe ich das Gefühl, sie haben sich Gedanken gemacht, was können wir machen, wie können wir Abwechslung reinbringen, was hatten wir noch nicht. Stichwort Granaten, Stichwort Flammenwerfer. Super. Einfach nur super. Die Action hat Wucht, die ist kreativ. Das Einzige, und das ist wirklich das Einzige, wo ich sage, das war eine Action-Sequenz, wo ich dachte, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Aber das ist wirklich Nitpicking auf ganz hohem Niveau. Das ist wirklich mega Nitpicking. Es gibt einen Moment, wo sie ganz kurz auf so einer Art Eisfläche unterwegs sind. Da dachte ich mir, ach Mensch, hätte man was draus machen können. Auf der anderen Seite, die Schlittschuhe benutzen sie ja.
Ja.
Johannes, du hast ja gerade eben schon gesagt, du findest auch, die Action erinnert dich an Stahelski. Aber hat sie dir auch gut gefallen?
Die hat mir sehr gut gefallen, nachdem ja Mission Impossible viel zu wenig Action hatte und auch Havoc auch zu wenig Action hatte, liefert Ballerina einfach richtig, richtig ab, weil es ist absurd, wie viel Action hier wieder reingepackt wurde. Also der Film fängt ja direkt mit einem Prolog an, wo wir halt die kleine Eve mit ihrem Vater sehen. Und auch da wird schon ordentlich gekämpft und geballert, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob es bei euch so war, aber bei uns, der Sound im Kino war auch richtig geil. Also wenn da die Schläge und Tritte gehämmert haben, da hat der Bass gewummert. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und das gilt dann für den kompletten Film. Und du hast schon, also die Granaten, das ist schön, was man hier alles mit Granaten und Türen und Tischen macht. Also ja, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und was mich richtig beeindruckt hat, war eine Szene, nachdem sie aus einem Club kommt, steigt sie in ein Auto, fährt und du denkst, ach so, gut, jetzt passiert ja nichts mehr. Und dann passiert was. Und das war so eine grandiose Kamerafahrt. Ja. Und es gab immer wieder so ganz kleine Momente. Also muss auch sagen, das ist kein Film, der jetzt irgendwie Action revolutioniert oder der irgendwas ganz krass neu macht. Der ist halt, um diesen Begriff einmal zu sagen, Sam und ich, wir haben es schon im Vorgespräch gesagt, das ist more of the same, was das John Wick-Universum und die Action angeht, aber der findet in jeder Action-Szene mindestens ein, zwei kleine Momente, wo du denkst, oh, clever, und dass man einfach so grinst und sich freut und dass man, also wirklich so, ich finde so Action-Fans auf so einer leicht primitiven Art und Weise werden hier so zufriedengestellt, weil man denkt so, das muss richtig wehgetan haben.
Ja, das mit dem Auto, ganz kurz, das war so ein Moment, das ist relativ früh im Film. Und dann passiert das und ich dachte zuerst, als ein Auto aufs andere kracht, so viel, ne, kann ich ja sagen, oh nein, jetzt kracht das Auto in das Auto, wow, das ist, und dann passiert halt was ganz anderes. Und ich war so, oh mein Gott, wie gut. Und ich bin ehrlich, mir haben die Action-Szenen gefallen und es war auch sehr, sehr viel Cooles dabei, aber ich fand so, mir hätte mehr von, wie in dieser Kamerafahrt, davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Weil gerade in den engen Räumen ist es natürlich schwierig, ne, eine gute, ja, Positionierung der Kamera zu finden und die zu drehen und zu wenden. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr von dieser Raffinesse gewünscht, wie aus dieser Szene. So, gerade wo sie dann in so einem Haus ist und ja, mit Töpfen und Messern kämpft und Hackebeilen, da dachte ich mir zwischendurch, oh, das würde ich jetzt gerne auch mal gedreht sehen, so von einer ganz anderen Perspektive. Aber das ist, wie gesagt, ja, mal auf hohem Niveau. Es hat Spaß gemacht, definitiv. Und ich habe jedes Mal, wenn dann irgendwie was Neues kam, dachte ich, ach, cool. Nice.
Ich finde die Szene halt so großartig, weil sie ja wirklich damit beginnt, mit einem Zeitsprung beginnt und dann siehst du ja nun das Ergebnis, was sie gemacht hat. Also sie geht dann so quasi den Weg zurück und du kannst dir ungefähr vorstellen, was da passiert ist. Und gerade halt wirklich, du denkst so, okay, das war jetzt so eine Art Gag-Sequenz, keine Gag-Sequenz, aber einfach nur zu zeigen, okay, sie ist jetzt auf einem höheren Level wie zu Beginn des Films und ist jetzt wirklich richtig krass drauf und die kann wirklich alles, kommt dieser Moment, diesem Auto. Und ich fand das so großartig. Also, dieses Auto kommt und am Anfang dachte ich so, huch. Und dann, wie gesagt, passiert doch eine Kleinigkeit. Das ist keine allzu lange Sequenz mit dem Auto, aber auch alleine, wie sie da an dem Auto dann dranhängt oder so. Wirklich. Ja. Ich glaube, das war mit einer meiner liebsten Action-Sequenzen des Jahres bisher. Und ich sag's direkt, ich hätte es nicht für möglich gehalten in einem Jahr. Ich meine, Havoc ist rausgekommen jetzt, Mission Impossible Final Reckoning ist rausgekommen. Aber wenn ich mich jetzt selbst frage, was waren für mich die bislang besten Actionfilme des Jahres, ist es halt Ballerina und Accountant 2. Und das hätte ich vorher nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Es war einfach ein schöner Film.
Verstehe ich.
Ein richtig schöner
was
Film.
Was ich halt auch sehr gut fand, das wollte ich noch erwähnt haben, dass sie so viel aus der Umgebung genutzt hat. Also wirklich so unscheinbare Items oder scheinbare Items und dann ganz kreativ zu nutzen. Und es wird ja auch im Film erwähnt, dass sie ja nicht die körperliche Kraft hat, wie vielleicht ein viel, viel größerer und viel, viel schwererer Gegner. Aber dieses Fight Like a Girl und wirklich mit allem, mit Kratzen und Beißen und keine Ahnung, das wird alles genutzt und das fand ich so unfassbar gut.
Es gibt auch eine sehr lustige Szene mit Tellern, fand ich, wo auf einmal ganz viele Teller auf dem Boden liegen und darunter ist eine Waffe und dann suchen halt sowohl sie als auch ihre Kontrahentin diese Waffe. Ja. Und ich finde, das ist wirklich so schön. Es gibt in jeder Action-Sequenz immer so ein, zwei Szenen, was so ein bisschen fehlt. Ich finde, das kann man vorwerfen. Es fehlt diese eine ikonische Action-Sequenz, wo man, glaube ich, noch in 5 Jahren dran denken wird und sagen, das ist die Szene. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, nehmen wir von David Leitch Atomic Blondie. Alle denken sofort die Treppensequenz, weil die ist einfach grandios. Und hier finde ich, das sind alles sehr, sehr gute Actionsequenzen, aber es fehlt so ein bisschen dieses ikonisch Große. Vielleicht so ein bisschen vom Bild her natürlich, wenn der eine Typ mit dem Flammenwerfer und sie da mit dem Wasserschlauch steht, aber das ist weniger eine direkte Actionsequenz. Aber es ist halt wirklich dieses so, oder kann er, ich denke an John Wick 3, wenn er die Messer wirft und da in diesem Messermuseum da ist. Also das, finde ich, fehlt so ein bisschen, aber es ist halt ultra meckern auf hohem Niveau, weil halt jede Action-Szene ist halt einfach geil. Also ich habe mich immer gefreut, ich hatte immer Spaß dabei, ich habe bei keiner irgendwie gedacht, das ist jetzt aber wack.
Ich muss halt sagen, und das ist eine kleine Kritik, ich finde, dass die Action an sich keine Progression hat. Also die eine Sequenz ist fast genauso groß wie die letzte Sequenz. Ich mag das ganz gerne. Zum Beispiel für mich eine der all-time favorites ist halt The Raid 2, der immer weiter aufbaut und immer weiter aufbaut. Auf der anderen Seite, bei Ballerina hatte ich es nicht so. Also wenn ich mit Raid 2 fertig bin und auch mit John Wick Teil 4, der ja auch wirklich immer wieder überhöht, das ist großartig, aber danach bin ich halt echt auch platt. Also nach einem John Wick 4 oder einem Raid 2 ist so, okay, boah, das war geil, aber ich brauche jetzt Ruhe. Und bei Ballerina ist es so, ich kam raus und dachte mir so, also wenn ihr mir 10 Minuten zum Pinkeln gebt, dann gib mir den zweiten Teil gleich hinterher. Hätte ich Bock drauf. Ne?
Das ist so ein, finde ich, im positiven Sinne Fast-Food-Action. Das ist kein Actionfilm, der jetzt das Genre auf ein neues Maßstab hebt, wie es vielleicht The Raid 2, Fury Road gemacht haben, wo man danach denkt so, was habe ich hier gesehen? Das ist das Krasseste seit geschnitten Brot. Und das jetzt einfach, das ist geil. Das macht Spaß. Also das kann man sagen, hätte der Film mehr sein können? Ja, vielleicht. Ja. Aber warum? Also das ist so ein, ich finde, das ist wirklich, im positiven Sinne wäre es auch so ein Film, ich weiß, lineares Fernsehen, habe ich auch gar keine Verbindung mehr, aber das wäre dieses Film, wenn es Samstag 20:15 Uhr läuft, Ballerina, auf jeden Fall schalte ich ein.
Ja.
Wobei ich nicht glaube, dass der um 20.15 Uhr ungeschnitten auf ProSieben laufen wird, weil ich weiß die FSK-Freigabe noch nicht. Korrigiert mich, ich glaube, John Wick 1 ist der einzige John Wick-Film, der eine 16er hat, Uncut, ne?
Ich glaube auch, meine ich. Ja.
Ja.
Also und 3 und 4 sind auf jeden Fall ab 18, beim 2.
2 glaube ich auch.
Unsicher. Ja. Gut, also wenn der auf einmal am Freitag siehst du, bei deinem Streamingdienst deiner Wahl ist jetzt Ballerina, gucke ich sofort natürlich.
Ja. Lass uns mal gerade jetzt kurz auch über den Härtegrad reden. Ich finde, der ist schon brutal, aber der ist nicht so brutal wie John Wick 3 oder 4 irgendwie. Also er zelebriert diese Gewalt nicht. Es gibt jetzt keinen Moment, wie zum Beispiel in Teil 4 von John Wick, wo dieser arme Kerl da dieses Messer durch seine Hand da ratzen muss. Sowas gibt's halt nicht. Trotz allem hat er eine gesunde Härte. Also es gibt ein paar Momente, wo man dem Film auch vorwerfen kann, gut, das zelebrierst du gerade ein bisschen arg. Ich sag nur Granate und dann mal mit dem Seil ein bisschen taumeln lassen. Aber ganz ehrlich, macht halt Spaß, oder Johannes?
Entschuldigung, du hast auch gerade gesehen, wie wir drei alle, während du hast es erzählt, wir automatisch grinsen wir einfach. Wir sind offensichtlich
ultra primitiv. Das sehen die Leute doch nicht, Johannes. Ja. Audio-Podcast, wie oft denn noch?
Deswegen sage ich ja, aber also wir sind offensichtlich die primitive Fraktion, die daran Spaß hat. Ja. Und ich finde, es ist halt, abgesehen von der eine Szene am Anfang, der Fußnagel, also das ist, glaube ich, das finden wir, das war so eine unangenehme Härte, aber ansonsten ist es so eine, es ist nicht lustig, aber es ist schon eher so eine, finde ich, so eine spaßige Härte. Also wenn sie dann irgendwie mit dieser Spitzenseite von dem Hammer 20 Mal in den Gegner reinhaut, dann denke ich mir nicht, oh, das tut, würde mir jetzt auch wehtun. Es würde mir wehtun, aber es ist eher so, ja, los, hau noch 20 Mal rein. Richtig. Also es ist nicht diese Härte. Komm, das
machen wir voll.
Ja, also es gibt ja so andere Härte, wo du wirklich denkst, irgendwie, wenn jemandem da mit einem Baseballschläger irgendwie der Arm gebrochen wird und du denkst so, oh Gott.
Ja, ja.
Oder irgendwie das Fürchteste, was ich mir vorstellen kann, ist dieses, wenn die Bordsteinkante und dann das Gebiss da, also ihr wisst, was ich meine.
Ja,
American Tricks.
Ja, da kriege ich direkt so einen Schauer auf dem Rücken. Hatte ich hier nie. Hier ist es wirklich so, los, mehr, töte sie alle.
Ja. Ich muss allgemein sagen, der Film war auch stellenweise sehr amüsant. Also das ist jetzt kein Film, der jetzt auf zwanghaft versucht, komisch zu sein. Aber du hast schon diese Tedder-Szene zum Beispiel genannt. Oder allgemein darüber müssen wir gleich auch mal reden, dieser Kampf in Österreich. By the way, Leute, Österreich ist ein gefährliches Land, ganz ehrlich. Also, Der hatte immer wieder so Momente, ich habe mich da nicht totgelacht, aber ich hatte so ein Grinsen, so das war einfach amüsant und ich mache mir jetzt vielleicht unbeliebt, aber ich glaube, dass es der John Wick Reihe bislang so ein bisschen gefehlt hat, dieses, dass man auch ein bisschen mehr Humor zulässt, finde ich zumindest. Sam, wie siehst du das?
Ja, ich sehe es ähnlich. Vor allen Dingen war sie auch oftmals konsequent, weil ich dann dachte, danke, dass du jetzt nicht jemanden noch 20 Minuten weiterreden lässt, sondern peng, peng, puff, puff, fertig, auf Wiederschauen. Und das war sehr angenehm und es war auch, es hatte auch so eine gewisse Komik, die ich sehr mochte. Und es gab so ein paar Momente, da dachte ich, oh Gott. So, ja, ich habe mich ein bisschen gelacht, ein bisschen gegrinst und habe mich ein bisschen dafür geschämt, dass ich gegrinst habe, aber nein, ich bin da ganz bei dir.
Johannes, wie oft hast du gelacht?
Ich habe sehr häufig gelacht und ich habe sehr, sehr häufig gegrinst auf jeden Fall. Ja. Vielleicht ab und zu mal so geschmunzelt und dieses das hatte ich, glaube ich, häufiger. Es ist, finde ich, so ein bisschen die konsequente Weiterentwicklung aus dem vierten John Wick, weil da ja durchaus die Rolle von Kane, gespielt von Donnie Yen, wenn er da zum Beispiel so, ich weiß gar nicht, was das war, so Bewegungssender mit Musik, also mit Song einsetzt. Wenn ich, das hatte auch schon so ein bisschen Comic Relief oder halt auch der Hund, wenn er einen Gegner anpinkelt im vierten Teil. Ja. Also das finde ich eine schöne Weiterentwicklung und da habe ich auf jeden Fall sehr Bock dann auch, das ist ja schon angekündigt, das Spin-off von Kane oder mit Kane, mit Donnie Yen, wo er dann auch Regie führen wird, hätte ich auch Bock, wenn das auch in so eine bisschen humorvollere Rolle Richtung gehen würde. Auch wenn ich mag auch, was Ton und Erz ist. Also gebt mir John Wick. Ja.
Der Film hat aber auch die Versuche natürlich dramatisch zu sein. Es gibt eine Dramaturgie, die ist ja brauchbar, funktionell, aber definitiv nicht Oscar-würdig. Ich find's in einer Hinsicht schade. Es gibt halt eine Figur, die heißt, glaube ich, Lena. Die wird so ein bisschen eingeführt als mögliche Widersacherin. Für meinen Geschmack wird sie aber nicht richtig gut eingeführt, weil sie auch stellenweise so ein bisschen vergessen wird. Dann gibt es eine Art Reveal und da muss ich ehrlicherweise sagen, diesen Reveal hätte ich nicht gebraucht. Ich meine, er gibt der Ballerina halt nochmal so einen extra Motivationsschub, sage ich mal. Aber trotz allem in Sachen, also wenn der Film versucht, seine Dramaturgie noch mal ein bisschen aufzupumpen, muss ich sagen, das hätte ich nicht gebraucht. Wie ist es bei dir, Johannes?
Ja, vor allem, weil er in anderen Sachen so schön konsequent und offen ist. Also im Prolog wird der Bösewicht enthüllt. Und das ist dann auch der Oberbösewicht. Punkt. Spoiler, es ist überhaupt kein Spoiler. Gabriel Byrne spielt da den Bösewicht. Und er ist der Bösewicht.
Kanzler.
Genau. Und das ist halt so. Ja. Und alles andere, dass der jetzt irgendwie dann da noch mehr drumherum hat. Ich finde, man hätte mit dem Reveal noch arbeiten können, aber das wurde halt leider nicht gemacht. Also das fand ich schade, auch weil die Rolle sonst, ja, nicht so viel irgendwie Erinnerungspotenzial hat. Also wenn ich da zum Beispiel an die Trainerin denke, in der Ballerinaschule, gespielt von Sharon Duncan Brewster, die hat auch nur wenige Momente, aber die ist mir total ins Gedächtnis geblieben. Das ist die Liet Kynes aus dem ersten Dune. Und auch da hat die nur einen ganz kurzen Auftritt und war großartig. Also die kriege ich es hin, ihren kurzen Auftritt zu nutzen, aber ich bin dabei, dir ist du das andere, es war okay, zweckmäßig.
Ich möchte hier kurz noch einschieben, es gab sogar einen Gastauftritt, den fand ich richtig schön. Und zwar ist die werte Ballerina auch mal in dem ein oder anderen Continental Hotel unterwegs. Und in dem Prager Continental Hotel, die Concierge wird gespielt von Anne Parillaud, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber das war die werte Frau, die 1990 unter der Regie von Luc Besson Nikita gespielt hat. Das fand ich war eine sehr schöne Verneigung vor diesem, wie ich finde, mittlerweile vergessenen Klassiker.
Nikita kann ich auch mal wieder gucken.
Ja. Apropos Cameos oder Gastauftritte, müssen wir doch ganz kurz erwähnen. Daniel Bernhardt ist zurück. Der
ist geil. Sorry, genau, geht nicht so gut.
Daniel Bernhardt ist geil, aber der war auch schon im ersten John Wick dabei und war da quasi die rechte Hand vom Schurken. Und jetzt ist er wieder zurück, scheinbar aber als eine andere Rolle, weil seine Rolle ist wohl der Scared Eye Assassin.
Ja, und ich finde das so toll. Ich meine, kurz erklärt, Daniel Bernhardt ist, glaube ich, Schweizer, ist aber seit langer Zeit in der Filmindustrie unterwegs als Kampfchoreograf, als Stunt-Experte. Geht mal auf IMDb, der Mann hat so viel gemacht, auch Sachen, von denen noch nie was gehört, aber der kann seinen Job. Es gibt auch auf YouTube sehr viele interessante Interviews mit dem Mann. Also wenn ihr Daniel Bernhardt in einer Rolle seht, dann könnt ihr sicher sein, die Action wird zumindest gut sein. Und das ist sie hier auch. Und ich fand seinen Auftritt auch richtig toll, auch weil er so ein bisschen Humor mit reingebracht hat. Allgemein der ganze Film, ich finde, der hat ein gutes Tempo, der geht ja knapp 2 Stunden, der hat ein echt gutes Pacing und ich war stellenweise auch überrascht, wie rasch der zur Sache geht. Also sie sucht halt dann den Bösewicht und man denkt sich so, oh Gott, das wird jetzt so eine ewig lange Reise und sie so, ah da, fertig. Und ich fand das toll.
Ich fand das so lustig, sie ist bei dem Waffengeschäft. Das Waffengeschäft wird niedergeschossen, also hilft er ihr dann. Punkt. Ja. Das ist so schön geradlinig. Also der ganze Film geht einfach nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ja. Keine Pause, keine Schnörkel, so muss das sein.
Ich muss auch sagen, ich fand es sehr schön, dass sie, und das gehört ja zu John Wick auch irgendwie dazu, spätestens seit dem zweiten Teil, dass sie auch wirklich viel und gut mit Location-Wechseln arbeiten. Ich sage es ganz ehrlich, ich weiß, das sehen viele anders, es ist eine ganz subjektive Warnung von mir. Ich bin irgendwie kein Fan von so Clubszenen. Also ich fand auch die Clubszene in John Wick 4, die sah toll aus und ja, Scott Adkins hat ein Fettsuit an, aber ich weiß nicht warum. Action in Club, also wenn es so wie bei Raid 2 ist, wo der Club nicht aktiv ist, ist es okay, aber ansonsten ist das so. Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich weiß, dass ich mit dieser Aussage einfach Johannes ziemlich abnerve und das gibt mir wiederum ein unglaublich gutes Gefühl. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass die Szene im Club aus Action-Sicht schlecht ist. Ich merke halt nur, ich habe mehr Spaß, wenn die Action in anderen Locations abläuft. Und es wird eines geboten. Du hast den Club, du hast natürlich die Straße, du hast ein kleines Dorf, du hast Dächer, du hast eine Ruine, du hast wirklich eine Menge Abwechslung. Und das Schöne ist aber, du hast halt nicht diese alles muss höher, schneller, weiter sein. Es bleibt so immer so auf einem Level, aber das Level ist wirklich gut und das hat mir gefallen. Sam, hattest du vielleicht eine Location, die dir besonders gut gefallen hat oder vielleicht gar nicht so gut gefallen hat?
Ich fand das mit dem Club, erst dachte ich, oh, schon wieder ein Club. Aber es war ja ihr quasi erster Auftrag alleine. Und wenn man so einen Club sieht in einem John Wick-Universum, hat man ja diese Erwartungshaltung, oh, jetzt gleich wird's krass, so. Und du hast schon gesehen, dass sie Schwierigkeiten hatte mit den Kämpfen, weil sie ja jetzt wirklich im Real Life quasi unterwegs ist und wirklich jetzt mal gegen Gegner kämpfen muss und nicht einfach gegen irgendwelche Klassenkameraden, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Und da hatte sie so die ein oder andere Schwierigkeit, wo ich dachte, okay, ich kann ein bisschen mitfühlen. Und es ist jetzt nicht diese perfekte Clubszene, sondern diese, oh mein Gott, das ist mein erster Auftrag und ich verkack's gerade irgendwie. Aber irgendwie kriege ich es ja doch hin mit Biegen und Brechen. Und das fand ich sehr cool. Ich fand, wie gesagt, die Locations ziemlich nice und ich fand es auch gut, dass es hin und, also es hatte immer so einen Weg, ne? Auch gerade, wo sie dann in diesem Dorf ist, von dem einen Ort nach oben, dann über die Dächer dahin. Und das konnte man immer ganz gut nachverfolgen. Wie gesagt, ich hatte ja das mit der Kamera erwähnt, ich hätte mir einfach nur ein bisschen mehr gewünscht, andere Positionierungen vielleicht, weil ich auch ein bisschen verwöhnt bin von John Wick, wenn ich überlege, so die Kamera von oben, dann die Kamera von unten, von der Seite. Und das hat mir so ein bisschen FIFA hat mir nur gefehlt.
Ganz ehrlich, das klingt gerade so ein bisschen so, als ob John Wick persönlich am Set wäre, so die Kamera oben hält, so, Sam, ist es so gut?
Ja, genau das sollten wir machen demnächst. Bin ich voll und ganz dabei.
Johannes, hast du eine Top- und eine Flop-Location aus Ballerina?
Nö, Flop-Location gibt's da gar nicht, weil ich finde, die John Wick-Reihe allgemein und dieser hier auch kriegen das sehr gut hin, geile Location zu liefern. Also ich finde gerade, wenn man, ich habe immer so Probleme mit so B-Movies, weil die gefühlt immer in so leeren Lagerhallen spielen oder in letzter Zeit, alle sind auf Malta. Also ich weiß nicht, wie viele B-Movies aus den letzten Jahren auf Malta, weil ich schätze mal, da gibt's irgendwelche Steuervergünstigungen oder sowas. Und dann siehst du immer die gleiche Location und das ist halt wirklich lahm. Und hier ist es überhaupt, also ich habe noch nicht gesehen, wie da so ein österreichisches Dorf niedergeballert wird und alle sie verfolgen. Das ist schon geil. Und die Clubszene, ich kann es verstehen, das ist auch, muss man sagen, ist ja auch Fanservice. Also John Wick, da muss eine Clubszene rein. Ich fand auch der Beat, der da drunter gelegt wurde, der hat auch so ein bisschen an den Beat aus dem vierten Teil erinnert, aber war ein geiler Beat auf jeden Fall, der perfekt zu dieser Choreo passt und ich hatte Spaß dabei. Es fehlt vielleicht tatsächlich so ein bisschen auch da wieder, wie bei der Action auch, das eine Ikonische. Es fehlt jetzt das, wo man sich das wirklich Erinnerungswürdige, aber alles ist super, alles ist toll, macht Laune.
Vielleicht in der kommenden Fortsetzung kämpft sie dann in Mallorca im Bierkönig. Das finde ich.
Oh Gott, mit so einem T-Shirt, mit einem Bikini
genau,
drauf.
Genau.
Um Gottes Willen.
Ja. Oder halt Ischgl, weil wir haben ja schon gesagt, der Film spielt auch sehr große Teile davon, spielen in Österreich. Da möchte ich jetzt aber nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das echt ganz schön ist und es kommt auch, wie ich finde, überraschend. Aber lass uns mal ganz kurz über Gabriel Byrne reden. Der spielt den Kanzler, den Widersacher. Und ich von meiner Warte sage, das ist ein funktioneller Schurke, aber du hättest auch ganz ehrlich ein Stück Tofu dahinstellen können. Das hätte die gleiche Funktion gehabt. Und hey, Gabriel Byrne ist toll, wirklich. Das ist ein famoser Schauspieler. Der wird ja auch wahrscheinlich seine 3,80 Mark bekommen haben. Es wird nicht so viel von ihm verlangt. Was er aber, also für was er gut ist, er erweitert halt durch seine Existenz und für das, was er repräsentiert, erweitert er nochmal das Wick-Universum und um einen, wie ich finde, echt gar nicht mal so uninteressanten Aspekt. Sam, wie hast du Gabriel Byrne als Kanzler wahrgenommen und hat dir gefallen, welcher, ich nenne es mal, Organisation er angehört?
Er hat ihn sehr eklig gespielt und das fand ich sehr gut. Ich habe so zwischendurch gedacht, boah, du Ekelpaket, so mit deiner Sekte, geh weg. Wann kriegst du eine Kugel in den Kopf? Nee, also er hat das schon sehr, sehr gut rübergebracht. Und ich hatte zwischendurch echt so ein bisschen Wut auf den und dachte, boah, du, nee, boah. Auch wo er dann da steht und was er ausbluten lässt. Da dachte ich, ja, genau, das passt zu dir. Super. Am besten hast du noch irgendwo noch deine anderen Jagdmesser und daneben liegt noch, keine Ahnung, Albert Tutamann oder so. Nee, ich fand ihn sehr, sehr stark. Also er wird mir jetzt nicht ikonisch in Erinnerung bleiben als der Bösewicht aller Zeiten, aber das musste auch nicht sein. Das war wirklich nur, er war da und er, ja, fertig.
Geht mir ganz genauso. Also ich finde es ein bisschen wie im ersten Teil. Da hat ja Mikael Nyquist den Bösewichten gespielt und auch die Rolle war super langweilig. Aber sie hat davon profitiert, dass er es war, weil er es irgendwie noch mit so einem Humor gemacht hat. Und Gabriel Byrne macht das halt, der ist halt wirklich hassenswert. Und das ist richtig gut. Also man kann es total nachvollziehen, warum sie ihn jetzt zur Strecke bringen will und wir verfolgen sie dabei. Ich fand es ein bisschen funny, dass jetzt Ian McShane und Gabriel Byrne in einem Film sind, weil ich habe die eine Zeit lang mal für die gleiche Person gehalten.
Okay.
Und ich fand, das sind ja unterschiedliche, crazy. Ich meine, jetzt hat Ian McShane so große weiße Zähne, man kann ihn auf jeden Fall unterscheiden.
Das stimmt.
Licht Ian, okay. Ja. Und was sagst du zu der Partei, die Gabriel Byrnes Figur quasi repräsentiert? Hat dir das gefallen?
Hat mir gefallen. Ich finde, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr auch visuell mitmachen können, weil das vielleicht so ein bisschen gefehlt hat. Aber die Idee an sich dahinter ist mega geil, weil ja auch im John Wick-Universum immer so religiöse Motive aufgegriffen werden. Also und auch dieses wirklich so was Mythisches, was Langes, so Traditionen und sowas. Das ist ja immer schon auch diese ganzen Begrifflichkeiten mit der Hohen Kammer und was dann alles da für Mythen, für Riten hinterstecken und das dann so eine Gruppierung da drin gehört, finde ich super cool. Hätte man, finde ich, visuell ein bisschen was machen können, weil da würde ja gerade im vierten Teil, wenn dann zum Beispiel da die Handlanger des Marquis kommen, die haben dann so Broschen gehabt zum Beispiel.
Ja.
Oder wenn diese fiesen Soldaten mit den Rüstungen kommen, die hatten dann so Hexenmasken auf quasi. Das fehlt so ein bisschen. Das wäre cool gewesen, wenn die so einen einheitlichen Look irgendwie gehabt hätten. Mhm. Aber ansonsten, die Idee finde ich auch cool.
Also mir hat es halt wirklich gut gefallen, dass sie eben nicht diesen einheitlichen Look hatten. Also ich dachte mir auch irgendwie, eigentlich hat das fast schon von einer Art Horrorfilm, dieser Ort, wo das zum Schluss spielt.
Das stimmt.
Das fand ich ganz interessant. Wie gesagt, ich lasse es jetzt mal sehr vage und erwartet auch nicht, dass es jetzt ganz was Großes ist, aber ich hatte damit wirklich meinen Spaß. Eine Sache oder zwei Sachen, die ich, nee, drei Sachen, die ich noch ansprechen möchte. Ich komme nicht aus der Nummer raus, ich merke das schon. Ich fand eine Sache richtig schön und da ist es jetzt eine Frage, da könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, weil ihr mit dem John Wick-Universum einfach, glaube ich, einfach, ich meine, Johannes, du guckst den vierten Teil dreimal täglich, deswegen weißt du da wahrscheinlich einfach mehr als ich. Ich fand es total charmant, dass wir wieder diese, ich nenne es mal, Agentur sehen, wo diese tätowierten Damen sind, die dann mit analogster Technik diese Aufträge dann weiterleiten. Und ich meine, dass diese etwas ältere Blonde, die schon echt lange dabei ist, die bekommt endlich einen Namen, nämlich Muriel. Und irgendwie fand ich das schön, weil jetzt kann ich immer sagen Muriel und ich weiß, okay, das ist quasi diejenige, die die Aufträge online stellt. Weiß einer von euch, ist Muriel so ein Ding oder ist das jetzt nur mir aufgefallen?
Also ich weiß, in einem anderen John Wick tauchte auch schon eine deutlich ältere Dame aus, aber da meine ich, die sei brünett gewesen. Also ich hätte jetzt gesagt, dass Muriel das erste Mal auftaucht.
Okay. Ihr da draußen, ihr wisst es natürlich immer besser als wir, weil ihr habt die Ahnung und wir sind dumm. Das ist einfach so, das ist klar. Deswegen kommentiert gerne bei uns unter YouTube, unter dem Podcast oder kommt in unseren Discord-Server. Da könnt ihr dann auch noch Feedback geben und mit anderen Leuten über diesen Film und viele andere Filme und Serien quatschen. Da noch eine Sache, die mich ja ein bisschen traurig gemacht hat. Ich hatte ganz vergessen, dass Lance Reddick, der ja schon wirklich verstorben ist, dass der halt eben vor seinem Tod seinen Part in Ballerina schon abgeredet hat. Wir haben ja schon erwähnt, der Film sollte eigentlich schon letztes Jahr rauskommen. Wegen den Reshoots hat sich das dann nicht ergeben. Also er hatte jetzt, ich würde nicht sagen, dass es eine Fanservice-Rolle war, wie jetzt John Wick. Also der passte ähnlich wie Winston da auch schon gut rein. Man hätte ihn nicht gebraucht, der hat auch nichts zu tun. Aber Lance Reddick ist halt für mich so ein Schauspieler. Ich kannte den halt aus The Wire, meiner absoluten Lieblingsserie. Und es ist so einer, wo ich dachte, oh, der hätte eigentlich so viel mehr verdient gehabt. Ich meine, er hatte eine tolle Karriere, aber es ist schon echt traurig, dass das größte oder eines der größten Projekte, die er vor seinem Tod realisiert hat, die erste Staffel von Resident Evil auf Netflix war. Das war schon ein bisschen schade. Johannes, hat es dich gefreut, nochmal Lance Reddick zu sehen?
Ja, auf jeden Fall. Der hat eine Ausstrahlung, der gehört zum Universum einfach dazu und das ist super cool. Und ich finde, der kriegt es auch immerhin nur mit so wenigen, der war ja nie wirklich groß in diesem Universum, ne? Der war immer da und hatte so ein paar Lines, beziehungsweise im dritten hat er sogar ein bisschen mehr zu tun bekommen. Aber er war jetzt ja auch nie so eine zentrale Figur, aber der hat schon irgendwie, man guckt ihn, man sieht ihm gerne zu, der macht das cool, der hat eine Ausstrahlung und das kriegt er natürlich auch hier mit dem ganz kurzen Auftritt nochmal hin. Ich finde, das gilt auch für so andere Figuren. Also Angelica Houston ist ja auch jetzt deutlich prominenter dabei. Fand ich, also allein irgendwie finde ich es weird, dass sie da drin ist in diesem Universum, aber ich finde es geil, dass sie da drin ist. Aber Lance Reddick, also ich muss irgendwann nochmal wieder gucken. Fringe, fand ich richtig cool damals.
Oh ja,
und da
stimmt.
Ist er ja auch dabei. Und,
oh,
ja.
Fringe war so gut.
Und vergessen war er als Albert Wesker.
Ja. Ich liebe ihn. Ehrlich, ja. Schade, dass er nicht mehr da ist. Ich finde, er hat so eine Präsenz. Er muss nicht viel sagen, er schaut einfach nur und du weißt, was er sagen will. Und das, finde ich, können nicht mehr viele.
Also ich finde das auch, also Lance Reddick, seit dem ersten Teil, der steht da nur, blickt John Wick an oder jetzt halt eben Eve und du weißt sofort so, die mögen sich, die wird ihn nicht umbringen.
Ja.
Das ist irgendwie schön. Ja.
Ja.
Der Film endet mit dem Abspann. Davor wird aber klargemacht, das kann noch nicht unbedingt das Ende sein von Eve Macaro, wie sie heißt. Mich hat das Ende so ein bisschen an John Wick 2 erinnert, glaube ich war es, wo es ja auch so einigermaßen, also nicht offen, aber wo halt klar wird, so jetzt ist Jagdsaison. Und man hat ja schon rausgehört, dass wir, glaube ich, wir alle drei relativ zufrieden mit diesem Film sind. Und ganz ehrlich, meine Bitte, mach gerne einen Kane-Spin-Off mit Donnie Yen. John Wick 5, sorry, nee, mach was anderes, ihr könnt das. Aber in Ballerina 2 bin ich dabei. Ja. Sam, wie viel Bock hast du auf den zweiten Ballerina jetzt?
Richtig Bock, tatsächlich. Also ich möchte sie gern wiedersehen. Ich hab wirklich Bock, den auch nochmal zu sehen jetzt. Hm. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal ins Kino schaffe, bin ich ehrlich, aber ich bin sehr gespannt, wie ich den nochmal ganz zu Hause in Ruhe gesehen habe, wenn ich alle John Wicks nochmal gesehen habe, nachgeholt habe. Und ich mag sie, ich finde, sie hat auf jeden Fall eine Präsenz und deswegen genau meine Frage, kriegt sie noch mehr? Ich hoffe es. Und wenn ja, dann kriegt sie dann auch ihre eigenen Kleinigkeiten, an die man sich erinnert, wie Johannes es schon gesagt hat, so ikonische Momente, die hätte ich ihr auch gewünscht, dass, ne, dann auch die, ja, möchte gerne kritischen Stimmen, die sagen, eine Frau, die Actionfilme, die
ach,
dann.
Scheiße, stimmt, da hast du recht. Sorry, es ist ja eine Frau als Actionfilm. Ah, sorry, der Film ist scheiße. So. Sorry, habe ich vergessen, das war mein Fehler. Ach. Johannes, wie groß sind seine Sequel-Wünsche zu Ballerina?
Die sind 100.000%. Also ich will das auf jeden Fall sehen, weil das hat Spaß gemacht. Ich möchte da mehr sehen und die kann gern nochmal abliefern. Ich meine, es wird ja spannend, wie erfolgreich der sein wird. Ich meine, das Positive ist ja, die John Wick-Filme sind alle nicht so teuer. Ne? Also ich glaube, der hier soll jetzt auch irgendwie zwischen 60 bis 80 Millionen gekostet haben. Das ist ja in dem US-Bereich Witz, was kann man sagen, ne? Also, wenn der 200,
aus, ja.
Genau, wenn der 200 Millionen einspielt, ich glaube, dann wäre es ein bisschen enttäuschend, weil der soll schon ein bisschen mehr machen, aber dann würde das, glaube ich, reichen, weil dann ist der ausreicht, also dann hat der sich quasi, wie ist, rentabel oder irgendwie sowas in dem Bereich und dann kann gern ein nächster kommen. Ich hoffe, also ich bin gespannt, wie sehr das vielleicht so ein bisschen, also im schlimmsten Fall passiert es wie bei Furiosa, ne? Mhm. Wo alle sagen, ach so, das ist jetzt gar nicht Mad Max, das ist jetzt nicht John Wick, das ist eine Frau und deswegen gehe ich da jetzt nicht rein. Aber keine Sorge, ich gehe da halt dann noch ein paar Mal rein.
Ja,
eben. Wir gehen einfach 15 Mal da rein und passt es.
Johannes bezahlt. Ja, gut. Dann hätte ich doch, warte, eine Sache, die müssen wir noch erwähnen, weil es ja da draußen, warum auch immer, noch sehr viele The Walking Dead Fans gibt.
Ich würde gerade fragen, wann erwähnst du das?
Ja, denn Norman Reedus spielt mit. Der hat sogar eine ganz kurze, ganz passable Sequenz, wo er mit einer Schrotflinte umgeht. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es macht Spaß. Es gibt so einen Punkt, den ich ein bisschen seltsam finde. Das ist jetzt aber nicht besonders weltbewegend. Das möchte ich auch Spoiler-Gotten hier auch nicht verraten. Aber ja, es ist halt Norman Reedus. Also ich bin ganz froh, dass sie nicht den Fanservice gemacht haben, dass er mit einer Armbrust unterwegs ist. Das finde ich ganz cool. Ansonsten, ey, wenn ihr Norman Reedus-Fan seid, erwartet nicht so viel. Der hat bisschen mehr Screentime als John Bernthal in The Amateur.
Ich wollte gerade fragen, wann kommst du? Oh mein Gott, dieses
By the way, auch enttäuschend, John Bernthal ist in Ballerina gar nicht vorhanden, man kann nicht alles haben.
Aber der wird so gut in dieses John Wick-Universum reinpassen, als so ein, der hätte dann so einen Hammer. Der hätte nicht so ein, der hätte so einen Vorschlaghammer. Und der wird dann die Leute so richtig wegballern.
Wie dieser Fleischerhammer.
Ey, ja. Nee, ich fände es viel geiler, wenn.
Am besten also, in so einer Schürze noch. Und er hat aber gerade das Essen für John Wicks Hunde, die er dann ja. geerbt hat.
Ich bin
weil
ja
er eigentlich sein Cousin ist oder so.
Wobei, ich fände es, glaube ich, echt ganz geil, wenn der im zweiten Teil mitspielt, aber nicht als Actionheld, sondern wirklich als derjenige, der von einer der Armas beschützt werden muss. Und einfach die ganze Zeit so, Hilfe, Hilfe! Das fände ich, super gut.
Wir sollten das pitchen.
Auf jeden Fall. Chat, Ofens an. Ne? Gut. Also, Norman Reedus ist dabei und ja, also ich glaube, wir sind uns drei einig, das macht er okay, aber erwartet nichts Großes, oder?
Ich war ehrlich sehr beruhigt, dass er mal nicht Daryl ist. Sorry, not sorry.
Heißt jetzt Darren.
Nein, so ich keine Ahnung, die letzten Rollen, die ich so mit ihm gesehen habe, ich hatte immer so das Gefühl, er schleppt jetzt noch seine komische Kutte mit und gleich kommt er noch auf ein Motorrad. Und ich war froh, dass weder ein Motorrad noch eine Kutte involviert waren, noch eine Armbrust. Und das war sehr erfrischend. Danke dafür, wer auch immer das entschieden hat. Ja, war okay.
Rolle hätte jeder andere auch spielen können, ne?
Ja,
aber so ist es halt nett, dass man Norman Reedus sieht.
Ja, okay. Gut, dann hätten wir jetzt, glaube ich, alles gesagt, was es zu sagen gibt. Was noch fehlt, ist unser Fazit. Ich mach's kurz. Ich hatte erwartet, dass ich eher ernüchtert werde, enttäuscht vielleicht sogar wäre, dass ich gelangweilt werde. Aber Leute, ich sag's, wie es ist. Die Sichtung von Ballerina ist bei uns allen drei jetzt, ich würde sagen, so knapp 7 Stunden her. Und der Film bockt. Der bockt richtig. Der ist kein Actionfilm, der das Genre neu erfindet. Der bleibt so auf einer Linie, aber auf einer sehr, sehr guten Linie. Der macht einfach eine richtig große Menge Spaß. Und ich glaube, das ist ein Film, wenn er in 2-3 Wochen läuft, also wir nehmen das hier relativ früh vorm Kinostart auf oder spät, nicht spät vorm Kinostart. Wir nehmen das 3 Wochen vom Kinostart auf und ich werde da versuchen, mit Freunden reinzugehen. Ich hatte eine richtig gute Zeit und ich bin immer noch so ein bisschen geplättet, dass es wirklich so ist, ich habe mich so auf Mission Impossible 8 gefreut, ich habe mich so auf Havoc gefreut und die Filme, Actionfilme, die ich am meisten Spaß hatte bislang, war Accountant 2 und Ballerina. Es ist, kannst du nicht ausdenken. Aber wie gesagt, kurz gesagt, Ballerina bockt. Johannes, dein Fazit bitte.
Ja, wir haben jetzt Mitte Mai und Ballerina ist der beste Actionfilm des Jahres, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob da noch irgendwas dem Konkurrenz machen könnte. Vielleicht Nobody 2.
Avatar 3.
Von Timo Taranto. Was redest du da?
Lilo und Stitch.
Ja, Lilo und Stitch.
Ihr seid völlig disqualifiziert jetzt
hier. Ohana heißt, nehmen Sie den Auftrag an.
Ja, aber ich bin ein bisschen sauer. Das sind jetzt die Luxusprobleme, weil A, darf ich nicht jetzt quasi meine euphorische Meinung hinaus besauen, weil ich muss jetzt noch 3 Wochen warten und
ja.
Ich kann ihn jetzt auch nicht direkt nochmal gucken. Also sorry, wenn ich könnte, würde ich jetzt morgen sofort nochmal ins Kino gehen und mir den nochmal angucken. Also und wahrscheinlich dann auch nochmal. Also
und dann nochmal.
Ja, These, das wird, glaube ich, auch mein meistgeschauter Film dieses Jahres. Da. Ich bin hyped, ich bin begeistert, macht alles, was ich mir gewünscht habe. Es hätte natürlich auch noch viel, viel mehr sein können, aber es ist kurzweilige, geile Action, die dieses Jahr aus den USA auf jeden Fall nicht besser zu finden ist und ja, mal schauen, ob da auf Netflix noch irgendwas kommt mit brutaler Action, weil da gefühlt jeden Monat aktuell irgendwas kommt.
Ja gut, also Ballerina ist jetzt kein Exitorial, das muss man ganz klar sagen. Wenn
zum
ihr wissen
Glück,
wollt, wie wir den fanden, gehört unsere Besprechung beim Telestammtisch. Sam, du fehlst uns noch, dein Fazit bitte zu Ballerina.
Ich finde den Film klasse und ich bin froh, dass es weitergeht, weil ich glaube, bei so vielen Attentätern und bei so vielen Killern gibt es sehr, sehr viele Charaktermöglichkeiten, die man auf die Leinwand bannen kann. Ich hatte sehr große Sorge, dass es in die Hose geht, aber es ging ins Herz. Ich hatte Spaß. Mein Actionherz ist erfüllt. Ich bin happy und ich will ihn auch noch mal sehen. Ich hoffe, ich schaffe es noch mal ins Kino. Und ich schließe mich da Johannes an, jetzt noch mal 3 Wochen zu warten, bis man irgendwie erzählen darf, dass man ihn toll fand. Das fiel mir heute schon schwer. ich habe ihn gesehen. Ich sag nichts. Ich gehe einfach. Ciao. das ist sehr, sehr schwer. Gerade wenn man Spaß hatte an einem Film und so dann philosophieren möchte, was es noch alles gibt. Und ja, das ist jetzt, nur wir drei können das jetzt zusammen 3 Wochen lang bis zum Kinostart.
Wir sind jetzt 3 Wochen lang eine Gemeinschaft. Das freut mich sehr. Ich habe noch so eine Art Pitch für ein anderes Spin-off, weil im ersten Teil ist es doch so, wir sehen ganz kurz einen Polizisten, der dann merkt so, okay, John Wick ist gerade am Arbeiten, ich störe ihn jetzt besser nicht. Also diese Welt, wo John Wick halt spielt. Und ich frage mich, was macht die Polizei eigentlich die ganze Zeit? Also mal ernsthaft. Und ich dachte mir, ist es vielleicht so, dass John Wick und Police Academy ein Universum sind? Weil die Polizei einfach nur komplett inkompetent ist. Denkt da mal drüber nach. Wie gesagt, gerne in den Kommentaren darauf antworten. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, wir haben eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Schaut auch gerne mal in den Shownotes rein. Da findet ihr alle wichtigen Links, auch den zu unseren Letterboxd-Accounts und ganz wichtig bei Sam zu ihrer Nerdshit-Präsenz. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Dann sagt die werte Sam adieu. Und weil der Johannes seit ungefähr einer Stunde mit so einem Grinsen hier sitzt und so unglaublich glücklich ist, darf er das letzte Wort sagen. Tschüss.
Geht ins Kino. Ciao.
Prima Ballerina, prima Ballerina, tanzt auf deiner Stiefel und muss immer einsam sein.
Da reicht man in den kleinen
100 Finger Punkte!
Schlimm, schlimm,
tschüss.
Schlimm.
Tschüss.